heute leben wir in einer Welt, wo alles sozusagen fertig, ne, das Kinderspielzeug ist bis ins Detail ausgeformt. Wir werden bombardiert mit Informationen und wir kennen keine Muster mehr hinter den Informationen, weil das uns niemand beigebracht hat. Jedenfalls, mir hat es keiner beigebracht. Es war irgendwie intuitiv immer vorhanden und ich bin in der Schule da häufig angeeckt. Deswegen bin ich richtig froh, mit dem Robin Kaiser jemanden hier zu haben, dem es ähnlich ging. Und jetzt wollen wir gemeinsam ein Plädoyer für das analoge Denken schaffen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Robin.
Ja.
Ja, auf ein zweites. Analoges Denken, das ist ja wieder ein Fremdwort, ja, aber wie würdest du jemanden, der das Wort noch nie gehört hat, kurz erklären?
Also ich würde auf zwei Dinge eingehen, das, was du auch schon gesagt hast, Muster erkennen, mhm. Muster hinter den oberflächlichen Formen, die wir sehen. Mhm. Also Muster nicht auf Formebene, sondern auf Informationsebene.
Okay, wobei das Erste natürlich die Muster sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel den goldenen Schnitt nehme, da habe ich die Form schon in den ähnlichen, aber trotzdem noch eine Information dahinter.
Genau, also die Informationen schaffen ja auch die Formen. Aber da gibt es kein zwangsweise aufgebautes Verhältnis. Also das heißt, wenn ich eine Information hernehme, wie meine Telefonnummer, dann kann ich die auf ganz viele Formen raufschreiben. Ich kann sie auf ein Papier schreiben, ich kann sie auf eine CD brennen. Ja. Ich kann auf unterschiedliche Formen kann ich diese Information geben. Mhm. So. Und analoges Denken heißt jetzt, sich nicht dem der Form zu widmen und zu schauen, was ist denn das eigentlich, ne, das zu analysieren, auseinanderzunehmen, sondern ein Muster in der Information zu sehen, was hinter der Form oder was in der Form liegt. Mhm. Und darüber lässt sich die Welt ganz neu dekodieren und darüber kriegen wir einen persönlichen Zugang, einen innerlichen Zugang zu den lebendigen, wesenhaften Dingen um uns herum. Also das heißt, es geht darum, dass wir durch die Form uns mit dem Wesentlichen verbinden und dann das Wesentliche in einem Prinzip, also dem Wesentlichen ein Prinzip zuordnen können. Also ich würde immer anfangen, wenn ich in Richtung analoges Denken gehe, schau dir mal das solare und das lunare Prinzip an. Also die Sonne und den Mond als ein Ausdruck eines kosmischen Prinzips. Mhm. Und dann kannst du schauen, welche Tiere, welche Pflanzen, welche Steine, welche Gedanken und auch, also auf jeder Ebene findet sich ein Ausdruck dieses solaren oder lunaren Prinzips. Und es gibt natürlich noch viel mehr kosmische...
Ganz im Detail, also sprich einfach mal ein oder zwei Begriffe, damit es plastisch wird.
Genau.
Also aus dem solaren und lunaren.
Genau. Also das solare Prinzip, wir haben vorhin über das Christusbewusstsein gesprochen. Das Christusbewusstsein ist die Essenz des solaren Prinzips. Mhm. Das Strahlen. Das nach außen gerichtete, das Herzliche, also das Herz, mhm. Herzchakra. Mhm. Dann liegt auch ganz viel eine Persönlichkeit, also die Persönlichkeit die oder der Löwe, das sind alles, ist alles die gleiche Prinzipebene. Völlig unterschiedliche Dinge würden wir erstmal so nicht miteinander in Verbindung bringen. Und wenn wir aber schauen, okay, was ist denn das Wesentliche darin? Und wo bringt, also auf welcher Ebene zieht sich das alles zusammen? Also das ist eigentlich auch, also das analoge Denken ist nichts Neues. Es wurde uns bloß komplett abtrainiert. Ja. Also auch die ganze, sowohl die ganze Alchemie baut auf analogen Denken auch, als auch die ganze, was wir in den Sternenkonstellationen sehen. Also eigentlich sind die Sterne auch nur manifestierte Prinzipien, wo wir dann aufschlüsseln können, okay, was gehört zum Mars-Prinzip, was gehört zum Venus-Prinzip. Und darüber lässt sich die Welt ganz anders erfahren.
Und das Lunare?
Genau, vom lunaren Prinzip. Das lunare Prinzip findet sich erstmal im Weiblichen, ne, im Hereinnehmenden. Das lunare Prinzip, so wie das bei dem Solaren bei Gold ist, ist das lunare Prinzip das Silber. Und also man kann ja mal schauen, ne, wenn man sich auf Weiblichkeit, Silber, hereinnehmen, öffnen, wenn man sich auf diese Sachen einstellt, geistig und reinfühlt, ne, dann ist noch zum Beispiel Mutter Maria als Ausdruck des lunaren Prinzips. Wenn man sich auf diese Energiequalitäten einstellt, dann kann man die beliebig erweitern auf allen Ebenen. Dann kann man sehen, okay, dieses oder jene spalierische Mittel zum Beispiel, also homöopathische Mittel, passt zu diesem Prinzip. Und letztlich ist, was unserem Bewusstsein fehlt, ist ein Ausgleich an kosmischen Prinzipien, die wir über die Formen geben können. Und also man kann diese Liste von analogen Aufschlüsselungen, was zu welchem Prinzip gehört, beliebig fortsetzen. Ne? Also in jeder Ebene kannst du ungefähr das dem einen oder dem anderen irgendwie zuordnen. Und es gibt in dem Sinne in der Prinzipienzuordnung auch kein ganzes richtig und falsch. Also es gibt wie, okay, das könnte ungefähr diesem Prinzip entsprechen. Also es geht nicht um das ist das, sondern es geht um Entsprechungen.
Also die Unschärfe.
Genau.
Eine gewisse Unschärfe, immer da.
Weil auch Sachen mehreren Prinzipien zuordnen lassen. Und die Wissenschaft, die sich auf die Formen bezieht und nicht die Information, versucht halt diese Unschärfe rauszubringen und manövriert sich dadurch in etwas, was viel unschärfer ist letztlich. Mhm. Also sich viel weniger um das Wesentliche dreht. Und das sind einfach, also man kann dieses analoge Denken auch nicht so lernen wie das lineare Denken. Jetzt müssen wir auch schauen, okay, womit denken wir? Wir denken mit Gedanken. Gedanken sind meist sprachlich. Mhm. Sprache ist linear aufgebaut. Subjekt, Prädikat, Objekt. Die Art des Sprachaufbaus führt gar nicht zu analogen Denken. Also das heißt, wir müssen auch schauen, okay, wie kann ich mein sprachliches Denken wieder in ein bildhaftes Denken umwandeln. Im bildhaften Denken sind wir automatisch in einem analogen Verständnis. Mhm. Welches Bild passt ungefähr zu welchem Prinzip?
Ja, ja. Und da fällt mir sofort dieser Science-Fiction Arrival ein, wo eine Spezies auf der Erde landet und halt so irgendwie Heptapoden sind das, die halt ihre Sprache, so quasi Tintenspritzer, an eine Scheibe machen und also ein Bild erzeugen. Ja. Und jetzt eine Semiotin, also die sich mit Sprachwissenschaft auskennt und Zeichen, erkennt, dass diese lineare Sprache, wie wir sie haben, ja aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft und dass da alles gleichzeitig ist. Genau. Und dann innerhalb dieses Films erlebt sie das, ne, dass sie aus der Zukunft sozusagen Informationen bekommt, die dazu führen, dass diese Zukunft überhaupt sozusagen dann eintritt. Ja. Hochspannend, also dass unsere Sprache so derart linear aufgebaut ist, also das lineare Denken, dass wir auch einfach eine neue Sprache brauchen. Und dazu gehört die Bilder. Es ist wirklich schön, dass du das sagst, dass wir wieder das Bilderdenken. Mhm. Ne? Also Legastheniker sind da bevorzugt. Die können sogar wunderbar 3D denken, in der Regel. Aber dass wir wieder in Bildern denken. Und ich sag mal, der Jesus, der hat in Bildern gesprochen. Und jeder hat ihn verstanden.
Ja. Ja? Das ist halt auch das Schöne, dass wenn man in Bildern und Metaphern spricht, dann kann jeder damit was anfangen, in seiner Art und Weise.
Ja.
Und wenn wir deklarativ irgendwas vorlegen und sagen, so und so und so ist das, in dem digitalen Denken, dann stößt du die Leute damit vor den Kopf. Weil es ist, also das ist immer wie ein provokantes Herausfordern von, du bist falsch letztlich. Also das heißt, dieses Dualitätsdenken, das ist wahr, das ist falsch, das funktioniert auch nur in einem dualen, digitalen Feld. In einem analogen Feld haben wir ein Spektrumsdenken. Da ist etwas weniger oder mehr in einem Spektrum vorhanden. Aber da gibt es kein, okay, das ist völlig falsch oder so, sondern es ist einfach eine gefühlte Prinzipienzuordnung von etwas, was auf einem Spektrum liegt, wo wir sagen, okay, das liegt ziemlich zentral in dem. Und dann können wir, also es auch diese Worte jetzt gerade können ziemlich abstrakt klingen, aber es geht um ganz konkrete Dinge, nämlich wie treten wir in Bezug zu der Welt, die wir sehen? Ne? Und wie gehen wir mit der Welt, die wir sehen, um? Das ist nämlich, also erkennen wir die, sehen wir die äußere Form, dann sehen wir es in der Subjekt-Objekt-Trennung. Dann ist das außerhalb von mir. Sehen wir das in dem Wesentlichen? Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, welches Prinzip, welches schöpferische Prinzip drückt diese Tasse jetzt für mich aus?
Ja? Ich würde jetzt lunar sagen. Also zumindest in dem Alten, weil es empfängt.
Empfängt, aufnimmt, genau. Ja, genau. Wasser ist zum Beispiel auch eher lunar. Also man kann die Elemente auch, Feuer ist eher solar. Ne? Also das sind, man kann alles so einordnen. Und darüber, wenn der Geist das da erstmal ein bisschen reingekommen ist, dann kann man auf einmal mit den Dingen sprechen. Also, das ist wirklich, man kriegt einen persönlichen Bezug. Man erkennt diese Tasse als eine Metapher eines höheren Prinzips und kann sich über dieses Prinzip mit dem Wesen der Tasse verbinden. Und dann kriegt man mit, wofür das eigentlich da ist. Weil wir haben, also es gibt zwei verschiedene Bezüge, in die wir mit der Realität, also auf die wir in die Realität reintreten können. Also das eine ist, dass wir die äußere Funktionalität, ne, das ist eine Tasse, die wird immer so verwendet, dass da was Wasser reinkommt zum Trinken und so. Und wir haben alle Formen so sehr zweckgebunden, dass wir gar nicht mehr erkennen, was ist denn eigentlich das Wesentliche. Weil das Wesentliche ist so vielfältig. Also das analoge Denken wird darüber auch aktiviert, dass wir erkennen, okay, wofür ist diese Tasse noch da? Was kann diese Tasse noch? Also wie vielfältig kann die Funktion einer solchen Tasse sein? Ich finde es einer der genialsten Intelligenztests, gibt es tatsächlich, dass dir ein Backstein vor die Nase gelegt wird und zähle die Funktionen, die unterschiedlichen Verwendungsweise dieses Backsteins auf. Wofür kannst du den verwenden? Das ist eine Anwendung kreativ-analogen Denkens.
Okay.
Ja.
Also nicht was Fertiges, sondern Backstein ist etwas, woraus man etwas bauen kann. Natürlich. Also du hast einen Begriff, hast du immer wieder verwandt, und nämlich das Wesen.
Das, genau.
Ja. In der alten deutschen Sprache, da haben wir da auch noch das Verwesen oder das der Reichsverweser oder so, also war es dann aber gut gemeint. Das Wesen einer Sache ist, ich kenne im Spanischen, im Englischen, ich kenne kein wirklich entsprechendes Wort für Wesen.
Ja. Wesen, wie Essence vielleicht, aber ist trotzdem nicht das Gleiche.
Ist nicht das Gleiche. Also ich finde dieses Wort Wesen so wunderbar, weil es nicht dieses Abgetrennte ist, sondern ich kann das Wesentliche, da haben wir es. Mhm. Was ist wesentlich daran? Ja. Da haben wir es aber mehr in die Richtung, mach mal alles andere weg. Mhm. Ja, und da kommt es eher in die Sache Essenz. Aber mein Wesen, mein Wesen kann ich nicht einfach mit Essenz übersetzen oder so, sondern mein Wesen ist sowas, was nicht einfach in so einen Baukasten passt. Aber trotzdem kann ich mein Wesen irgendwo draußen wiedererkennen. Mhm. Dass da Menschen ähnlichen Wesens ja, unterwegs sind und dass ich sie sofort erkenne.
Ja, meistens sieht man es ja in den Augen. Ja. Also wenn da so ein Funkeln ist, ja. wenn da so eine Wachheit ist, dann sieht man, okay, da gibt es jemand da drin.
Ja, ne? Also, das ist gut, ja.
ja, ja. Also das ist... Wenn der Körper belebt wird, richtig. Also wenn dann kriegt man das ja auch im Ausdruck des Körpers mit, ja. dass da etwas Wesentliches haust. Bei ganz vielen Menschen ist das Wesentliche so eingedämmt, ja. Dass man gar nicht, also dass man wirklich dran klopfen kann und fragen kann, ist da jemand zu Hause? Das ist tatsächlich und es liegt daran, dass wir uns nur als Form begreifen und diesen Bezug zum Wesentlichen in uns selbst, aber auch in der Welt gar nicht mehr besitzen. Mhm. Und das ist, also ich kann es immer wieder nur da runterbrechen, dieses Beispiel mit der Telefonnummer. Das Wesentliche ist die Information der Telefonnummer, egal auf welchen Material ich das raufspiele.
In welcher Schriftart.
In welcher Schriftart. Und so auch, das kann man jetzt wieder analog diese Erkenntnis auf den Körper transferieren und sagen, okay, die Information ist mein Wesen, ist mein Seelenursprung, meine Essenz. Und der Körper ist der Informationsträger. Und das jetzt, also diesen Unterschied einmal erkannt, auf alles angewandt, was wir sehen. Und sich jetzt nicht mehr mit dem Informationsträger zu verbinden und den zu analysieren und zu schauen, was ist da, sondern mit dem Wesentlichen. Da sind wir wieder bei dem Begriff.
Ja, aber es gibt kaum einen anderen Ausdruck. Fällt mir gerade ein Spruch von Meister Eckhart ein. Jede Kreatur drängt hinauf in sein Wesen.
Schön, ja.
Ja, also das, indem wir uns... Schon allein die Vorstellung, ne, dass wir diesen Körper bewohnen. Ja, Sokrates hat, glaube ich, gesagt, er ist eingeschlossen. Ja, so würde ich jetzt nicht sagen unbedingt. Aber wir nutzen ihn, aber wir bewohnen ihn als Geist, Wesen. Aber sollten uns bitte nicht damit identifizieren.
Sonst kommt der Einschluss. Ne? Sobald wir glauben, dass wir nicht außerhalb des Körpers sein können, schließen wir uns im Körper ein.
Genau.
Und dann dominiert die Form die Information. Und das ist einfach, das ist ein falsch verstandenes Ursache-Wirkungsprinzip auch wieder. Ne? Eigentlich ist so, dass die Information die Form schafft. Wir machen das aber so, dass wir von der Form die Information ableiten. Also wieder genau umgekehrt. Also das heißt, du siehst so aus, dann musst du auch so sein.
Ja, ja, ja. Mir fällt natürlich sofort die Visagen ein, sozusagen das Gesicht von Menschen, wo ja viel rumoperiert wird. Die Menschen merken nicht, dass sie sich sozusagen noch hässlicher machen. Ja, noch hässlicher, wenn sie sich spritzen oder liften lassen. Während ich eine über 90-Jährige in der Gesangsgruppe, ne, mit den Volksjährigen hatte, die wirklich wie eine Ziehharmonika hatte, weil sie mal kräftiger war, aber eine Schönheit. Weil ihr Wesen schön war.
Das ist ja auch, also ne, wenn wir uns wieder mit dem Wesentlichen verbinden, dann wird die Welt auch schön.
Ja.
Weil das ist das, was uns nährt. Das ist das, wo wir mitkriegen, oh, da geht was auf in uns, wenn wir uns damit verbinden. Und natürlich, wenn wir nur auf die getrennten Formen schauen, dann müssen wir uns selber fremd vorkommen und würden dieses Gefühl haben, verloren sein in einer Welt, in ausgetrennten Formen bestehend. Und dann geht das Wunder oder die Schönheit verloren.
Ja.
Aber wenn wir dahinter schauen, und das ist halt auch dieses, die Augen des Körpers können nur Oberflächen sehen, also können nur Formen sehen, sich aber mit den Informationen der Formen nicht verbinden. Und deswegen wieder lerne, mit dem Herzen zu sehen.
Ja.
Und lerne, das ist also, kann man auch so sagen, lerne mit dem solaren Prinzip zu schauen. Du kannst, wenn du die Sonne anschaust, wir schlüsseln es noch weiter auf.
Wäre das Auge nicht sonnenhaft, die Sonne könnte es nicht erblicken.
Exakt.
Ja.
Und das Auge ist eigentlich, oder die Sonne ist ein Auge. Mhm. So, niemand, der jetzt nicht analog denkt, könnte diesen Gedanken verstehen. Mhm. Nur wer analog denkt, erkennt den Zusammenhang zwischen Sehen, Strahlen, Sonne und Auge. Mhm. Und jetzt geht es vielleicht, jetzt so langsam macht es vielleicht bei dem einen oder anderen Klick, was mit analogen Denken gemeint ist. Es hat nichts mit Dingen zu tun, die erstmal offensichtlich in die gleiche Schublade passen. Mhm. Aber es ist das, was im Wesen verbindet. Und dann kann man, wenn man diese Erkenntnis hat, anfangen, wieder mit der Sonne zu sehen. Mhm. Also das heißt, sich mit seinem Herzen mit der Sonne zu verbinden und von der Sonne aus sich selbst zu betrachten.
Ja, das ist fällt vielen Menschen schwer, weil sie häufig noch mit unbewussten Programmen behaftet sind, sei es aus der Kindheit oder anderen Inkarnationen, wie auch immer, oder aus dem Feld, dass sie dessen nicht würdig sind, mit liebevollem Blick angeschaut zu werden. Ja. Also auf sich selber liebevoll zu blicken, als ein wundervolles, einzigartiges Wesen,
ja,
aber Teil eines viel größeren Wesens, also dessen Teil ich bin und du als wunderbarer Ausdruck des gleichen großen Wesens, aber eben einzigartig in dieser 3D-Welt. Also die Sonne im Herzen zu haben, ob stürmt oder schneit oder Erde voll Wolken und die Erde voll Streit. Da gibt es so einen schönen Spruch, den ich mal kurz vertont habe, aber mit der Sonne sehen.
Wir können ja auch nur dann in der Erfahrung von Mangel sein, wenn wir uns selber veräußerlichen. Mhm. Also wenn wir nicht mehr bei uns sind, sondern neben uns stehen. Also wirklich, also wir haben mehrere Körper, die wir miteinander synchronisieren können. Einer davon ist der physische Körper. Und wenn wir uns veräußerlichen und nur äußere Formen sehen, dann verlassen wir das Wesentliche in uns. Mhm. Und dann kommt zwangsläufig diese Erfahrung von Mangel. Oder ich bin nicht genug. Mhm. Das heißt immer, dass etwas noch nicht ganz zentriert ist von von deinen wesentlichen Prinzipien. Und also ich würde es schon so aufschlüsseln, dass, also da gibt es unterschiedliche Systeme, aber ich würde schon das so sehen, dass es 12 Grundprinzipien in der Schöpfung gibt, die auch in den Tierkreiszeichen wieder auftauchen. Und da kann man wirklich mal schauen, okay, wann bin ich geboren, unter welchem Prinzip bin ich geboren und was entspricht mir dadurch? Mhm. Welche Farbe? Jedes Prinzip ist eine Farbe zuordbar. Mhm. Jedes Prinzip ist ein Ton zuordbar. Und du kannst Symphonien komponieren, die, wenn du genau hinhörst, weißt du, das hat was Herbstliches. Da ist dieser Gefühlszugang der analogen Verbindung. Mhm. Und dadurch ergibt sich ergibt sich die Weltenmusik ganz anders. Dadurch puzzelt sich so dein Leben neu zusammen, wenn das wieder erfüllt und erfasst werden kann, was eigentlich im Hintergrund womit zusammenhängt. Mhm. Und dann, ne, dann kann man auch mal in die Sterne schauen und kann schauen, okay, wie hängen bestimmte Sternbilder mit bestimmten Prinzipien zusammen? Ne, also letztlich ist egal, was du nimmst, ob du jetzt Sternbilder nimmst oder die Homöopathie oder Steine oder Pflanzen, es sind alles Projektionsflächen für ein bestimmtes Prinzip. Mhm.
Und dann macht es Spaß, ja, oder Freude, diese Prinzipien hinter den Formen zu entdecken und dann sozusagen auch in Harmonie mit diesen Prinzipien zu gehen. Ja, das ist ja eigentlich ein Ziel. Ne?
Vor allem kitzelt es die Sinnhaftigkeit raus. Ne? Mhm. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich dir meine Telefonnummer gebe, dass du den Zettel analysierst, aus welchem Molekularpartikelchen er besteht.
Ja, 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 ja.
Und dadurch, durch deine Analyse, die Information dadurch zerstörst. Ne? Also durch die Art, wie wir Wissenschaft betreiben, zerstören wir das Wesentliche, die Information, die sich da drin befindet.
Also eine materialistische Biologie,
genau,
die Totes untersucht.
Ja, also, ne, wie, guck mal,
widersinnig.
Ne, ich will wissen, was ist ein Frosch? Mhm. Ja, so, jetzt gibt's das Digitale und das Analoge.
Ja.
Das Analoge fühlt sich in den Frosch rein. Ne, fühlt sich, wie muss der Frosch sich anfühlen, wenn er gerade in den Teich hüpft?
Ja.
Wie muss es sich anfühlen, wenn er seine Zunge rausstreckt und eine Fliege erwischt? Ja.
Ja,
das,
ja.
Und dann kriege ich ein Gefühl zum Wesentlichen des Frosches. Ich kann aber auch hingehen und kann den sezieren, in Kleinstteile schneiden und kann sagen, okay, der besteht aus Gedärm und Knochen und Fleisch. Und dann sage ich, das ist der Frosch. So, ne, es ist so irrwitzig, weil uns der komplette Sinn, die komplette Sinnhaftigkeit in der einen Art, Dinge zu analysieren, verloren geht.
Ja.
Und im anderen sind wir auf einmal in einer Welt, zu der wir wieder einen Bezug aufbauen können, weil wir uns wieder reinfühlen können. Und dann macht das Leben auf einmal wieder Sinn, wenn wir in diesem in der analogen Gefühlsverbindung zu den Dingen kommen.
Wunderbar, das Wort Gefühl.
Ja. Ja,
da kommt das Fühlen. Das haben wir uns auch abtrainieren lassen,
ja,
auch über Generationen, das Fühlen und das Mitfühlen, ja, überhaupt auch mit unserem inneren Kind. Mir fiel gerade ein, also mit dieser Analyse, das Bild. Ja, wenn ich dann denke, wie ich da eine halbe Stunde vor einem Monet in London saß und einfach nicht weg wollte.
Mhm.
Ja, wenn ein anderer da jetzt rangeht an dieses Ölbild und analysiert, wie viel Anteile blau und wie viel Anteile rot oder ja und gelb-weiß oder so, wie beschaffen die Leinwand ist, völlig daneben. Ja, sondern das Ganze kannst du nur als Ganzes erfassen und betrachten und nicht, indem du es sezierst.
Ja. Ja. Und dennoch machen wir in der Wissenschaft nichts anderes die ganze Zeit. Und das ist also, das Analysieren ist nicht falsch. Mhm. Also das, was dabei rauskommt, okay, es gibt so und so viele Partikel blau und weiß und so, das gibt keine falschen Informationen. Das ist schon richtig, aber es macht bloß keinen Sinn.
Nee, es macht keinen Sinn. Und für was, genau, für was stelle ich da solche Tafeln auf?
Ja, das, was dabei herauskommt, ist, dass wir uns in einer toten Welt erfahren.
Ja.
Und das ist etwas, was wir alle mehr oder weniger gerade erleben, ne, in der Art, wie wir auf die Welt zutreten, wie wir uns in der Welt einfühlen. Das ist einfach, dass dieser Kontakt ich möchte es schon fast gar nicht mehr sagen, analoges Denken, sondern eher diese Gefühlsverbindung in Prinzipien, ne, dass uns das wieder wirklich einen ganz anderen Bezug bringt, die diese Subjekt-Objekt-Trennung auflöst.
Mhm. Mhm. Ja. Also im Prinzip analoges Denken macht uns wieder lebendig.
Ja, voll.
Verbindet uns mit allem, was ist.
Ja.
Und ist ein Werkzeug, die Illusion der Trennung zu überwinden.
Ja.
Kann man so
und,
sagen?
Ne, auf jeden Fall. Und du kannst ja nicht vor einem Monet stehen, ohne zu Monet zu werden. Das ist ja nochmal, da liegt ja die Magie drin, ne, von Kunst, von künstlerischem Ausdruck, dass man sich durch den Ausdruck in den Geist einfühlen kann, der das geschaffen hat. Und jetzt können wir in die Natur gehen, sie zerstückeln, oder wir können uns in den Geist einklinken, der diese Natur geschöpft hat. Mhm. Und das ist wirklich, also das kann man auch wirklich üben, sich über die Kunst, ne, also mit Bildern geht es herrlich, dass man schaut, okay, ich nehme einfach mal auf, ohne zu kategorisieren, ohne das zu benennen. Also unsere voreilige Benennung, die Pflanze heißt so und so.
Das wir wissen gar nichts drüber.
Das sagt gar
nur
nichts.
Den Namen.
Ja. Ne, also ne, auch also das sind wieder, es sind vorschnelle Ideen, um Sachen einzukategorisieren. Aber wir können, wenn wir es benannt haben, okay, ne, das ist eine Sonnenblume, dann können wir gar nicht mehr empfinden, was eine Sonnenblume ist. Also das heißt, aus der Sprache rauszutreten, wieder das Bild wirken zu lassen und sich in der Empfindung vor diesem Bild zu stehen, in den Schöpfer des Bildes reinzuversetzen, reinzufühlen.
Mhm.
Und das ist dadurch wird ne, wird's lebendig.
Ja.
Ja.
Aufhebung von Objekt und Subjekt, das hieße analog jetzt auch Aufhebung von Opfer und Täter.
Oh, ja.
Also fällt mir jetzt ja, sofort dazu ein, weil das die Trennung impliziert. Und ich habe zum Beispiel beim Mobbing, ja, also die Menschen, die sich mir gegenüber als Mobbing-Opfer geoutet haben, für mich rausgefunden, dass sogenannte Opfer und Täter dem gleichen Prinzip folgen.
Ja.
Also sprich, auf der gleichen Wellenlänge funken, nämlich der Minderwertigkeit, also des Gefühls der Minderwertigkeit.
Ja.
Und der eine kompensiert es eben durch Machtausübung und der andere gibt sich sozusagen dem Opferdasein hin. Aber letztendlich ist das gleiche Prinzip.
Ja.
Also darunter. Ja. Was würdest du einem Lehrer empfehlen? Also wie er in ein neues Bildungswesen, wenn es denn da noch jetzt so ausgesprochene Lehrer gibt und nicht vielleicht doch jeder zum Lehrer und Schüler wieder wird, also dass wir von den Kindern, die bringen ja alle was mit, also sind die unsere Lehrer? Und was wir ihnen lehren, beibringen können, ist höchstens, wie sie sich hier ein bisschen mehr zurechtfinden in dieser 3D-Welt. Aber die bringen doch alles mit.
Ja.
Was würdest du jemandem empfehlen, die, jetzt das Ruder rumzu reißen und aus der, sag ich mal, digitalen, auf die Form abfahrenden Denkweise hin zu analogen, zum analogen Denken zu kommen?
Ich würde sagen, dadurch, dass das Analoge uns wesentlich innewohnt, so viel Gestaltungsfreiraum wie möglich zu lassen, so wenig Vorgaben wie, also so wenig wie nötig, um einen sicheren Strukturrahmen zu bieten, innerhalb dessen die Kinder sich selber erfahren können.
Mhm.
Also das heißt, das Leben wieder zu begreifen, anfassen zu können, mit den Händen was zu machen, mit den Händen sich selbst zu erfahren, also wieder raus in die Natur gehen. Also das sind wieder, also wir haben ja ein absolut auf den Kopf beschränktes Schulsystem.
Absolut.
Und der Körper und die Körpererfahrung wird, naja, ganz am Rande im Sportunterricht.
Genau,
aber
einmal
auch,
in der Woche.
Aber das ist ja auch, das hat auch, also ne, das ist trotzdem
auch wieder eine Trennung. Also ich finde, die Trennung oder das getrennte Denken wird ja in der, im heutigen Schulsystem auf die Spitze getrieben.
Ja. Also ich habe am besten gelernt, wenn ich mich dabei bewegt habe. Mhm. Also wir speichern ja nicht nur Informationen im Kopf ab, sondern mit dem ganzen Körper. Mhm. Und wenn der Körper in Bewegung ist, dann nimmt der am meisten auf an Informationen. Und deswegen wirklich, also dieses Sitzen, Stillsitzen und Lernen ist, ne, also das widerspricht sich eigentlich schon. Mhm. Und das reduziert die Information auf den Kopfbereich.
Ja.
Und das sind einfach, ne, also Kopfmenschen kann man einfach gut steuern und lenken. Wohingegen Menschen, die sich aus ihrem Zentrum begreifen, aus ihrem Herzzentrum heraus. Das sind eigenständige Individuen, die sich nichts vormachen lassen, die man nicht steuern und lenken kann. Und also ich würde den Lehrern wirklich erkenne auch da, dass das Wesentliche in den Kindern, schau, wie man das fördern kann, was schon da ist. Und dem Freiraum geben lassen kann, dass es sich begreifen kann.
Mhm. Ja. Also praktisch, ich würde jetzt sagen, dass der Lehrer sich auf die Abenteuerreise der Entdeckung macht, was für wundervolle Wesen da in seiner Klasse sind. Mhm. Statt auf soziale Hintergrund, Brennpunkt und so weiter. und die Segmentieren von Wissen, ne, was wenn Mathematik, Musik, Kunst, die gehören alle zusammen.
Ja.
Wollen zusammen wieder erfahren werden. Ne, Wasserklangbilder. Wenn man mir das damals in der Schule, ich wäre auf Physik abgefahren. Ja. Also dass Form und Frequenz, dass es da ein Zusammenspiel gibt. Ja. Ja, solche Sachen. Also die Faszination und vor allen Dingen die Kinder zu beobachten, wie sie mit bestimmten Dingen, die man ihnen zur Verfügung stellt, was völlig Neues, Schöpferisches tun.
Mhm.
Und statt ihnen irgendwas Vorgefertigtes, ich habe neulich mal gehört, die Bücher, die Lehrbücher sind nicht für die Kinder geschrieben, sondern sie sollen den Lehrern gefallen. Die, die werden so geschrieben, dass es den Lehrern gefällt.
Das kann ich mir vorstellen. Ich würde auch auf jeden Fall diese klassische Segmentierung von das ist das Fach, das ist das Fach, würde ich auch abschaffen, weil es ist, wir brauchen ein analoges Denken, ist Denken in Zusammenhängen. Ja. Also wo hängt was mit was zusammen? Und das digitale Denken ist ein Trennungsdenken. Wie unterscheidet sich das von dem?
Mhm.
So, du kannst die ganze Welt entweder darunter sehen, wie unterscheidet sich das von dem? So, das geht immer nur über Urteil.
Mhm.
Oder wir machen das, wie hängen die Dinge zusammen? Und wenn wir, also früher gab es noch die Urwissenschaft, ne, also in der Alchemie zum Beispiel, wo alle Wissenschaftsbereiche in dem alchemischen Prozess mit drin gewesen sind. Also sozusagen, was verbindet die Wissenschaftsbereiche miteinander?
Mhm.
Interdisziplinärer Dialog vielleicht wäre da so ein Stichwort, dass man wieder über die eigene, über den eigenen Tellerrand hinausschaut und wieder ein Schulfach schafft, wo alle Fächer in kreativer Weise miteinander verbunden werden.
Durch Projekte zum Beispiel.
Dass
man anhand von einem Gartenhaus bauen oder ein Gewächshaus bauen.
Genau, da ist alles drin.
Das ist ja der Punkt. Es ist in allem alles schon enthalten.
Ja.
Ich muss es oder ich darf es nur entdecken und sehen, dass es enthalten ist.
Hm.
Statt es schmalspurig aus einem engen Blickwinkel zu machen. Es gibt keine Universalgelehrten mehr heutzutage.
Ja. Nur noch Fachidioten.
Ja, ich bis hierhin. Da oben dürfen Sie mich nicht fragen. Also jetzt Ärzte und Mediziner. Und das, für das Morgen kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ja. Also für unsere nähere Zukunft, dass Menschen, die nur noch so auf meinen Körper, meinen Kontext überhaupt keinen Schimmer haben und sie auch gar nicht interessiert, die werden, aus meiner Sicht, werden die hinten runterfallen.
Ne, weil das Wesentliche halt fällt hinten runter und dann wird es so entfremdet, dass, ja, also ich möchte auch bei niemanden, also auf einer gewissen Ebene hat das seinen Sinn bei einem Chirurgen, dass er weiß, wie er einen Frosch seziert. Ja. Aber ich würde mir auch wünschen, dass er sich mit meinem Wesen verbinden kann und mich nicht nur sozusagen seziert.
Ja, ja, oder
ja,
wie er zusammen pflegt.
Genau. Ist ja
auch schön. Magst du schon einen kleinen Ausflug machen zu dem Buch, was du jetzt gerade schreibst? Weil du hast ja noch andere Bücher geschrieben, findet mal auf robinkaiser.eu, was der Tenor sein wird.
Genau. Räume der Schöpfung ist der Titel des Buches und es geht auch da um eine analoge Aufschlüsselung von Prinzipien, ganz grundlegenden. Also die Kapitel sind sozusagen in den Schöpfungsprinzipien geordnet und dann wird auf, also wird, es ist keine klare Aufzählung, okay, das gehört dazu. Also da gibt es andere Kategoriesysteme, die das vor mir schon viel ausführlicher gemacht haben. Aber das Buch lässt einen im Lesen reinfühlen, was die wesentlichen Prinzipien in der Schöpfung sind und wie man mit ihnen arbeiten kann. Mhm. Und ich bemühe mich, dass das auch bald sozusagen erhältlich ist. Ich bin jetzt soweit fertig. Und gleichzeitig kann ich nur jeden anregen, alles als Inspiration zu nehmen, seiner eigenen Stimme zu folgen, seinen eigenen Prinzipien auch vielleicht aufzumachen und dann vielleicht zu erkennen, ah, warte mal, das Prinzip, was ich hier mir zurechtgelegt habe, gibt's vielleicht da und da schon. Und so den Synergieeffekt zu nutzen, um zu schauen, okay, was ist denn für mich in meinem Leben gerade wesentlich?
Ja.
Also ich habe viel mit dem Begriff der Schöpfung gearbeitet, in mir geschaut, okay, was sind ursprüngliche Schöpfungsprinzipien, an welcher Stelle haben wir die verdreht? Und
kannst du ein Beispiel nehmen?
Das, worüber wir sprechen, ist auch von dem Analogen zum Digitalen ist eine Verdrehung des Schöpfungsprinzips. Ansonsten
Du hast jetzt den Ausdruck Schöpfungsprinzipien öfter benutzt. Mhm. Einfach nur nochmal Butter, Beine, Fische, kurz ein, zwei dieser Prinzipien, die du da behandelst.
Genau. Also du kriegst vielleicht mit, ich scheue mich ein bisschen, die in Worte zu kleiden, weil es etwas ist, was außerhalb der Sprache liegt. Also ich könnte ein Bild für ein Schöpfungsprinzip geben. Dass sich zum Beispiel alles selber organisiert, aus sich heraus. Also das heißt, ein antischöpferisches Bild wäre eine Pyramide, die sich hierarchisch strukturiert und eine Fontäne, die aus sich heraus sprießt, ewig, unbegrenzt, das wäre sozusagen ein Bild für ein schöpferisches Prinzip, dass alles sich nicht von außen nach innen entwickelt, sondern von innen nach außen. Mhm. Genau. Und wir haben das halt, dass wir von außen Informationen nehmen und unser Innen danach richten, wie das Außen ist. Das ist eine Umkehrung des Schöpfungsprinzips. Eigentlich wächst der Same von innen heraus, weil im Samen die gesamte Information des Baumes vorhanden ist.
Und der Same stirbt. In dem Sinne.
Ja,
also
um sich zu gebären.
Neugeboren zu werden, sozusagen. Ja, ich fand, das war ein schönes Plädoyer für das analoge Denken. Ich bin gespannt auf dein Buch über die Schöpfungsprinzipien, es tut uns, glaube ich, gut, uns mit diesen Prinzipien zu beschäftigen, gegen welche Prinzipien wir in der Vergangenheit jetzt verstoßen haben, vielleicht ohne es zu wissen. Ja, weil wir in diesem Grundirrtum der Trennung beziehungsweise nicht gemerkt haben, was wir da projizieren. Und dass sozusagen es Sinn macht, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, ja, diese Krise als Chance zu nutzen, das, was auf den Kopf gestellt wurde, wieder auf die Füße zu stellen. Ja. Also eine gute Gelegenheit.
Und mal reinzufühlen, welche Information liegt denn in der sogenannten Krise? Nicht den Ausdruck der Krise zu sehen, sondern die Informationsebene. Weil das ist eigentlich das, was uns zur Heilung führt.
Ne? Das heißt, also im Chinesischen Wei Ji. Wei heißt Achtung, Vorsicht, Gefahr. Und Ji, Dreh- und Angelpunkt. Ja, gute Stunde, Gelegenheit, Chance. Ja. Zack. Mhm. Und Entscheidung im Griechen.
Also das ist ja auch, also gerade in der Medizin findet man diese Verdrehung der Prinzipien ganz doll. Und wenn wir reinfragen, okay, was für eine Information steckt denn in der Krankheit, dann ist immer in der Krankheit die Information, die uns fehlt zur Heilung. Also das heißt, wenn wir diese Information wieder zurücknehmen, in uns aktivieren, also das sozusagen aus der Balance gefallene Grundprinzip, dann kann Heilung stattfinden. Mhm. Aber wir bekämpfen ja auf der Formebene den Ausdruck von etwas und bekämpfen dadurch unsere eigene Heilung. Mhm. Also das ist, wir kämpfen eigentlich ständig in unseren eigenen Projektionen. Und das können wir halt nur dann erkennen, wenn wir wieder in Kontakt gehen und an die wesentliche Information von den, was sich dort in der Krankheit oder auf der gesellschaftlichen Bühne in diesem Chaos hier gerade abspielt.
Genau, was spiegelt das in mir?
Genau.
Genau, was da draußen passiert. Planlosigkeit. Angebliche, vielleicht eine Inszenierung, wo inszeniere ich noch, statt wesentlich zu sein.
Und letztlich, ne, also wir haben schon immer Masken getragen und es wundert mich jetzt gar nicht, dass wir Masken tragen müssen, weil es das aufzeigt, was wir schon immer gemacht haben als Menschen. Ne, es wird nur noch offensichtlicher, dass wir es schon immer gemacht haben. Und dann können wir auch, also wenn wir das wissen, dann können wir auch schauen, okay, was ist denn das Nächste, was einfach nur noch ganz offensichtlich macht, die Tendenz, die wir jetzt schon als Menschen in unserem Miteinander leben. Dann kriegt man auch so ein Gefühl von dem, was noch auf uns zukommen kann.
Also den anderen Menschen als Feind, ja, das ist ja wirklich die Trennung pur. Ja. Das ist wirklich, ne, die Maske ist das eine, das andere ist ja, dass Abstand die neue Nähe ist und Solidarität ist, wenn man sich nicht umarmt, ja, also alles Menschliche weglässt. Das ist Solidarität und Nächstenliebe, bleib mir vom Leibe, ne? Das ist Nächstenliebe, dass uns das so dadurch überhaupt erstmal bewusst gemacht wird, was uns als Mensch, als Wesen ausmacht und was unser Herz nährt. Ja. Denn das wird uns gerade alles verbunden. Ne?
Ja. Und das Schöne ist ja, dass wir es in unserem Geist auflösen können, weil es aus unserem Geist herauskommt. Also diese Welt und alles, was wir in der Welt sehen, entspringt unserem Geist und kann nur dort wieder aufgelöst werden, wo es herkam. Ja. Also wir können das Problem nirgendwo anders lösen, als dort, wo es entstanden ist. Und das ist immer hier in mir. Und deswegen... Ne,
da werden dann manche, ach, der ist so ein Träumer und so, wir müssen jetzt eine Partei gründen und bei den nächsten Bundestagswahlen da alles auf den Kopf stellen. Aber ich teile deine Ansicht, dass alles von uns selber ausgeht und dass das Auswirkungen hat, die wir nicht ermessen können.
Ja.
Also auf dieses Feld, auf diese kollektive Realität, wenn einer aufhört, da draußen rumzuprügeln auf irgendwelche Schattengestalten oder so, die er selber geschaffen hat.
Ja.
Robin, vielen, vielen Dank für dieses Plädoyer, für das analoge Denken. Es geht um unser Wesen. Ja. Wunderbar.
Schön.
Vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, was macht dich wesentlich? Was ist dein Wesen? Ist es dein Piercing oder das Tattoo? Das darf dazugehören. Aber ist es tatsächlich dein Wesen? Was ist wesentlich? Diese Frage ist so grandios einfach und doch eröffnet sie Welten hinter den Formen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.